Micro Europa.
Sounds
moderno,
fiche,
terrific.
Micro Europa.
Sounds
comme moi,
comme eu,
like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Hallo, hier kommt eine neue Sendung von Radio Micro Europa im freien Radio Wüste Welle. Am Mikrofon Anna van Aken. Heute haben wir unterschiedliche Beiträge für euch zusammengestellt. Es geht um die schönen bzw. hässlichen Seiten von Tübingen, um Eiszeithöhlen in der Region und um Internetbekanntschaften. Ihr seht, bunt zusammengemischt und das alles hier in der nächsten Stunde. Ich würde mal sagen, wir fangen jetzt erstmal mit Tübingen an. Also wenn ich gefragt werde, wie ich die Universitätsstadt so finde, da fällt mir vieles ein. Zuerst natürlich die wunderschönen alten Gebäude, wie zum Beispiel die neue Aula in der Wilhelmstraße oder die süßen historischen Fachwerkhäuser in der Altstadt mit den verwinkelten kleinen Sträßchen und Gassen. Ach ja, und am Neckar, da ist natürlich auch super schön, also mit einem Eis auf der Neckarmauer sitzen, einfach unbezahlbar. Doch trügt die Idylle Tübingens vielleicht auch manchmal ein bisschen? Laura Schener hat sich mal die hässlichen Seiten der Stadt angeschaut.
Eine schöne kleine Stadt, nicht zu groß, nicht zu klein.
Das Rathaus, die Neckarfront.
Den Botha.
Ich finde Tübingen auch sehr schön. Im Sommer jetzt vor allem wieder. Sieht schon sehr schön aus und so ein Fluss, finde ich, macht auch eine Stadt immer sehr attraktiv, wenn man den ins Stadtbild mit einbezieht.
Die Stadt ist einfach toll mit der Altstadt, mit dem Neckar.
Im Zentrum Baden-Württembergs liegt die kleine große Stadt Tübingen. Auf die Frage, ob das Städtle im Schwabenland einladend und schön wirkt, bekommt man fast durchweg positive Antworten. Doch ist wirklich alles so idyllisch, wie es den Anschein macht? Mit der Tübinger Studentin Annika und ihrem Freund Roman, der nur am Wochenende zu Besuch ist, bin ich getrennt voneinander durch die Stadt gelaufen und habe mit ihnen nach Unorten Ausschau gehalten. Einst schöne Fassaden bröckeln, Blumen sind verwahrlost und Müll liegt herum. Wie die beiden diesen Unorten begegnet sind, versuchen sie in Worte zu fassen. Verändert das ihre anfangs positiv gestimmte Meinung zur Stadt? Ist alles mehr Schein als Sein? Der erste Schmuddelort, der ins Auge springt, liegt direkt am Anfang der Innenstadt.
Ja, also jetzt, wenn man so direkt vor der Unterführung steht, finde ich einfach den Kontrast zwischen dem schönen Botha und auf der anderen Seite die schöne Altstadt, die da anfängt und in der Mitte dieses Bindungsglied ist, aber so ein unschöner, dunkler, kalter Gang, an dem man ja offensichtlich zumindest versucht hat, den ein bisschen zu verschönern. Also die eine Plakatseite ist ja schön neu aus Glas und schön beleuchtet und die andere ist einfach nur, ja, mit so alten Holzverkleidungen und die Plakate fallen teilweise schon ab und auch ganz, ganz schäbiges Licht. Und das ist einfach, ja, das fällt halt auch nochmal so auf, weil es eben zwei so schöne Teile von Tübingen verbindet.
Auch Roman ist alles andere als begeistert.
Was ich hier sehe, sind Betonwände, Graffiti, selbst die eine Treppe mit Holzgeländer und dieses Holzgeländer auch total voll mit Graffiti. Ich sehe hier nicht so richtig, was in der Unterführung drinsteht, wahrscheinlich Plakate, aber sieht doch sehr düster aus, also kein freundlicher Ort.
Wie man hört, hat die Stadt versucht, die Unterführung durch Plakate als Werbefläche für Kulturangebote in Tübingen zu nutzen. Ist dieser Versuch denn auch geglückt?
Also ich finde die eine Seite ziemlich gut umgesetzt, weil man da auch besser die Übersicht hat über die einzelnen Plakate, vor allem im Vorbeigehen. Das ist eigentlich schon gut für so Laufkundschaft gemacht, aber die andere Seite ist einfach nur unübersichtlich und dadurch, dass sie auch nicht wirklich beleuchtet ist, lädt die halt auch nicht ein, da wirklich hinzugucken und sich damit zu beschäftigen, was da steht.
Beim nächsten Objekt braucht man gar nicht erst genauer hinschauen. Dieses sanierungsbedürftige Haus in der Froschgasse sticht sofort ins Auge. Roman beschreibt es so.
Also dieses Haus sieht von außen extrem verwahrlost aus. Die Fensterläden, die sind komplett alt, verranzt. Das Dach mit abgeratzter, abgerissener Plane ausgebessert. Irgendwelche Holzbretter quer über die Wand gehängt mit Blumentöpfe drauf. Graffiti überall, der Putz geht von der Wand. Also sieht nicht schön aus und passt kaum in den Anblick der restlichen Altstadt, die eigentlich sehr gepflegt aussieht.
Gepflegt ist ein Wort, das zur Beschreibung dieses Objektes unpassend ist. Annika entdeckt noch etwas anderes.
Was mir aber auffällt, ist, dass es trotzdem, obwohl es eigentlich nur grau und braun ist, so kleine Farbtupfer hat. Also zum Beispiel die Türen und die Fensterläden, also ist sehr knallig. Also die Fensterläden knallig grün und die Türen rot, also schon auffällig. Und auch die Briefkästen sind bunt, was quasi so im Kontrast dazu steht zu dem Haus selber.
Die bunten Farbplexe verschönern das Bild des Hauses trotzdem nicht. Beide sind sich einig, sich nicht vorstellen zu können, in so einem Haus zu wohnen. Und beide sind der Meinung, dass dieses Haus in einer so belebten Gasse das Ansehen der Altstadt trübt.
Also von der Form her vielleicht, aber so vom Aussehen nicht. Ja, es ist wie gesagt nur der Stil, dass es eben so ein Altstadthaus ist, aber der Rest schlägt hier komplett aus dem Konzept in der Umgebung.
Von der Froschgasse weiter durch die Altstadt führt es uns zu einem der Wahrzeichen Tübings, der Neckarbrücke. Am Fuße dieser Sehenswürdigkeit finden wir die nächste Schmuddelecke.
Ja, also die Straße hier gehört ja eigentlich noch so zur Innenstadt, aber es ist viel weniger los als jetzt zum Beispiel in der Parallelstraße der Friedrichstraße. Und sie lädt jetzt nicht wirklich zum Einkaufen ein, auch wenn es hier ein kleines Café gibt, aber die Straße wird halt quasi gesäumt von einem kleinen, verfallenen, grauen Haus, das auch schon sehr unbewohnt aussieht und ja, völlig zugewachsen mit Efeu und ja, und auf der anderen Seite ist dann das Neckar-Parkhaus, das ja bis zum Neckarufer vorgeht und mit seiner massiven Bauweise da über diese 5 Stöcke aufragt. Und auch das, also von der anderen Seite dieses schöne Neckarufer etwas zerstört.
Roman beschreibt das Ganze ein bisschen anders, doch das Ergebnis ist das gleiche.
Diese Gasse ist, die Straße sieht sehr gut aus, sieht neu aus. Überhaupt der Bodenbelag auch in dem Fußgängerbereich sieht relativ neu aus und nicht so abgeranzt wie jetzt in der Altstadt. Aber hier liegt überall Müll, hier liegt überall Sperrmüll. Es ist relativ laut, weil hier auch Cafés sind und auch die Häuser, die hier stehen. Da vorne steht ein Parkhaus, indem man ansieht, dass es bestimmt nicht fürs Auge gebaut wurde, sondern nur funktional da steht. Und auch so ein anderes Haus mit so Betonplatten verkleidet. Zwar großen neuen Fenstern, aber nicht so schön. Auf der anderen Straßenseite wiederum schöne neue weiße Häuser, die wesentlich besser aussehen und auch wesentlich besser zu der Straße selber passen.
Annika und Roman sind enttäuscht, dass auch hier, genauso wie bei der Unterführung, der Versuch, die Umgebung attraktiver zu machen, nicht weiterverfolgt wurde. Außerdem sind sie sich auch in dem Punkt einig, dass der Standort dieses Parkhauses zwar zentral und daher gut für die Wirtschaft der Innenstadt ist, dass aber Wohnhäuser an diesem Standort für das Stadtbild und für das Ambiente besser wären. Nicht nur marode Häuser oder unübersichtliche Unterführungen verschlechtern die äußere Erscheinung einer so belebten Studentenstadt. Rainer Kaltenmark, Leiter des Amtes für Ordnung und Gewerbe der Stadt Tübingen, kennt weitere Problemstellen, wie zum Beispiel der Platz vor dem Rewe-Supermarkt direkt in der Nähe des Bahnhofs.
Ja, Rewe ist der Bereich, wo sich grundsätzlich Wohnungslose, Obdachlose, Drogenabhängige aufhalten, aber an Wochenenden auch andere Konsumenten, die im Rewe einkaufen, insbesondere Alkohol einkaufen und dort quasi verweilen. Ja, und so heute ist das ein Platz, den man natürlich hinterfragen kann. Ja, das ist klar, das stimmt. Ein gutes Bild gibt der Bereich da nicht ab. Das ist egal, ob das jetzt die Grünfläche daneben ist, wo es die vielen Löcher gibt von Ratten etc., wo man schon x-mal versucht hat, das in den Griff zu kriegen. Oder auch, ob das jetzt der Aufgang ist Richtung Applehaus etc. Ja, im Prinzip müsste man das meines Erachtens ganz zumachen und umgestalten.
So eine Umgestaltung ist oft schwierig und schneller ausgesprochen als umgesetzt. Rainer Kaltenmark ist sich bewusst, dass nicht alles perfekt in Tübingen ist, doch er hat eine ganz klare Meinung.
Er ist immer wünschenswert, man hat eine attraktive Altstadt, das ist ganz klar. Aber im Prinzip spiegelt es einfach auch die Wirklichkeit wider. Wissen Sie, das nützt nichts, wenn man sich was vormacht. Überall zum Leben gehören positive Seiten, aber auch Schattenseiten. Ja, und so wie sich Armut und Mehr nicht durch Dekret praktisch aus der Stadt verdrängen lässt, so lässt sich sowas auch nicht immer so gestalten, wie das jetzt jedermanns Geschmack ist. Insoweit spiegelt das einfach halt eben auch die Realitäten wider.
Die Realität. Im Hier und Jetzt läuft nicht immer alles nach Plan, egal ob es sich dabei um Beruf, Politik oder die erste Liebe handelt. Ein geflügeltes Wort lautet, auf die inneren Werte kommt es an. Und um hier beim Thema zu bleiben, was sind die inneren Werte einer Stadt? Diese Frage kann man eindeutig mit Wohlfühlfaktor und Sicherheit beantworten. Sind diese Werte in Tübingen vorhanden?
Also wohl fühle ich mich in Tübingen total.
Ja, ich fühle mich ziemlich wohl in Tübingen.
Ja, ich fühle mich wohl in Tübingen.
Ja, ich fühle mich wohl in Tübingen.
Ja, eigentlich habe ich mich schon wohl gefühlt in Tübingen. Ob ich mich sicher fühle? Ja, doch, ich glaube schon. Also mir ist ja, glaube ich, noch nie irgendwas Schlimmes passiert. Von dem her fühle ich mich schon sicher und deswegen gibt es jetzt auch nichts, wo ich sagen würde, da würde ich jetzt nachts nicht vorbeilaufen. Also ich würde vielleicht nicht über den Friedhof jetzt laufen.
Was nachts angeht, war ich bin hier angekommen vor 3 Jahren zum Studium und ich habe mich eigentlich sofort sicher gefühlt, im Gegensatz zu mir daheim. Also ich hatte auch nie ein Problem, eigentlich damit allein heimzulaufen nachts. Ich bin nie auf die Idee gekommen, dass mir in Tübingen, der Studentenstadt, irgendwas passieren könnte. Das hatte ich nicht auf dem Schirm. Auch die Ängste meiner Mutter habe ich immer verworfen. Und mir gesagt, ach, in Tübingen doch nicht.
Dieses klare Bild verstärkt auch Annika, die auf die Frage, ob sie sich wohl und sicher in ihrer Wahlheimat fühlt, nur eine Antwort hat.
Ja, auf jeden Fall. Also es macht halt viel aus, dass alles zu Fuß zu erreichen ist und alles schön auf einem Haufen sozusagen. Und man fühlt sich sehr heimelig, obwohl es ja eigentlich eine große Stadt ist.
Obwohl Roman jetzt auch mal hinter die schöne Fassade des Städtchens geschaut hat, hat sich sein anfängliches Bild zu Tübingen nicht geändert. Ob er sich vorstellen könnte, später einmal in Tübingen zu leben?
Definitiv. Also Tübingen gefällt mir schon sehr gut. Es ist ziemlich charmant, die Altstadt ist schön. Es gibt schöne, es gibt weniger schöne Orte, aber insgesamt macht Tübingen doch schon einen ganz guten Eindruck. Es hat auch einen guten Charakter, wenn man das so sagen will. Schöner Charakter. Und es ist schon einladend.
Tübingen, die kleine große Stadt mit viel Charme und Wohlfühlfaktor, ist und wird wahrscheinlich noch lange Zeit beliebt bei einheimischen Studenten und Gästen bleiben. Denn nicht nur die Stadt an sich, sondern auch die Menschen, die Tübingen besuchen oder die hier leben, können durch ihre positive Einstellung zu einem allgemeingültigen schönen Bild beitragen.
Laura Schener mit ihrem Beitrag Tübingen, du kannst so hässlich sein. Und jetzt gehen wir von der kleinen Universitätsstadt in die große Hauptstadt Berlin. Dort leben 3,6 Millionen Menschen. Die Metropole gilt als Weltstadt der Kultur, Politik, Medien und Wissenschaft. Hier gibt's einfach alles. Das heißt aber auch hässliche Dinge. Peter Fox singt über ein paar dieser Schattenseiten von Berlin. Hier kommt Schwarz zu Blau von 2009.
Gewesen. Stinke nach Suff, bin kaputt, ist ein schönes Leben. Steig über Schnapsleichen, die auf meinem Weg verwesen. Ich seh die Ratten sich satt fressen im Schatten der Dönerläden. Stapf durch die Kotze am Kotti. Junks sind benebelt, Atzen rotzen in die Gegend, benehmen sich daneben. Szene schnösel auf, verzweifelter Suche nach der Szene. Gepierste Mädels, die wollen, dass ich Straßenfeger lese. Halb sechs, meine Augen brennen. Tret auf den Typen, der zwischen toten Tauben pennt. Hysterische Bräute keifen und haben Panik, denn an der Ecke gibt es Stress zwischen Tarek und Sam. Tarek sagt, halt's Maul oder ich werd ihn ins Gesicht schlagen. Sam hat die Hosen voll, aber kann auch nicht nichts sagen. Die rote Suppe tropft auf den Asphalt, mir wird schlecht, ich mach die Jacke zu, denn es ist kalt. Guten Morgen Berlin, du kannst so hässlich sein, so dreckig und grau. Du kannst so schön schrecklich sein, deine Nächte fressen mich auf. Es wird für mich wohl das Beste sein, ich geh nach Hause und schlaf mich aus. Und während ich durch die Straßen laufe, langsam schwarz zu blau. Müde Gestalten im Neonlicht, mit tiefen Falten im Gesicht. Schicht schweigt, jeder bleibt für sich. Frust kommt auf, denn der Bus kommt nicht. Und überall liegt Scheiße, man muss eigentlich schweben. Jeder hat einen Hund, aber keinen zum Reden. Ich atme ständig durch den Mund, das ist Teil meines Lebens. Ich fühle mich ungesund, brauch was Reines dagegen. Ich hab einen dicken Kopf, ich muss einen Saft haben. Ich hab einen dringlichen Bock auf Bagdads Backwaren. Da ist es warm, da geb ich mich meinen Träumen hin. Bei Fatima, der süßen Backwarenverkäuferin. R&B-Balladen, Puppen aus dem parkenden Benz. Feierabend für die Straßengangs. Ein Hooligan liegt einer Frau in den Armen und flennt. Stadt ist eben doch gar nicht so hart, wie du denkst. Guten Morgen Berlin, du kannst so hässlich sein, so dreckig und grau. Du kannst so schön schrecklich sein, deine Nächte fressen mich auf. Es wird für mich wohl das Beste sein, ich geh nach Hause und schlaf mich aus. Und während ich durch die Straßen laufe, langsam schwarz zu blau. Ich bin kaputt und reib mir aus meinen Augen deinen Staub. Du bist nicht schön und das weißt du auch, dein Panorama versaut. Siehst nicht mal schön von Weitem aus, doch die Sonne geht
Peter Fox mit Schwarz zu Blau. Und wir kommen jetzt von der Metropole Berlin wieder zurück ins Schwabenland. Genauer gesagt geht's auf die Schwäbische Alb. Vor tausenden von Jahren gab es hier einmal Höhlenbären. Würden sie heute wieder erwachen, wären sie wohl nicht ganz so glücklich mit den Veränderungen der Umgebung. Marco Gemowitsch hat dazu ein Kurzhörspiel gemacht.
Eine große Bärenschnauze saugt feuchte Luft ein. Es riecht modrig. Nanu, denkt Bruno der Höhlenbär. Ist es etwa schon Frühling? Er hebt seinen schweren Kopf und schaut sich um. Er befindet sich in einer dunklen Höhle und ist ganz alleine. Wo sind denn alle meine Freunde? Oh, nicht doch! Habe ich etwa schon wieder verschlafen und den Frühling verpasst? Bruno fasst sich mit seinen breiten Tatzen an den Kopf. Was werden seine Freunde wieder lachen, wenn er aus der Höhle kommt? Bruno war nämlich immer derjenige, der zu lange schläft. Er rappelt sich auf und stapft auf allen Vieren zum Höhlenausgang. Die Luft riecht außergewöhnlich. Und vor allem fehlt der Geruch von anderen Höhlenbären. Und diesen Geruch kann Bruno aus weiten Entfernungen wahrnehmen. Merkwürdig. Hallo? Niemand antwortet. Ist da wer? Und plötzlich fliegt ein kleiner orangeblauer Vogel über Brunos Kopf hinweg und bleibt erschrocken auf einem Ast sitzen. Der Bär reißt seine großen Augen weit auf und schaut verdutzt auf den bunten Vogel. Was bist denn du für einer? Fragt er und staunt über das bunte Gefieder.
Ein Eisvogel.
Davon habe ich ja noch nie etwas gehört. Eisvogel?
Und du? Für einen Bären bist du wirklich groß.
Ein Höhlenbär.
Ha, ein Höhlenbär? Dass ich nicht lache. Auf der Schwäbischen Alb gab es sowas schon lange nicht mehr. Die gab es hier vor 30.000 oder 40.000 Jahren. Heute doch nicht mehr.
Bruno fällt vor Schreck fast nach hinten. Wie lange habe ich denn geschlafen?
Ja, das weiß ich nicht,
antwortet der Eisvogel prompt und möchte gehen. Wo sind denn alle meine Freunde? Sie sind alle verschwunden. Der Eisvogel erkennt, dass Bruno kurz davor ist zu weinen. Schnell wie der Wind springt er vom Ast herüber auf Brunos Schulter und sagt:
Ach, weißt du was? Ich suche gerade auch meine beste Freundin. Komm, wir suchen gemeinsam.
Bruno lächelt über die Freundlichkeit des kleinen Vogels und gemeinsam machen sie sich auf die Suche. Sie folgen dem Lauf des Flusses Lohne. Doch es dauert nicht lange, da riecht Bruno etwas Unbekanntes und vor allem Unangenehmes. Es schmeckt ganz und gar nicht gut und riecht nach einer Mischung aus Feuer und Staub. Woher kommt dieser Geruch? Fragt Bruno.
Der Gestank? Das kommt von den Autos. Und hören kann man sie auch. Ich zeig sie dir.
Sie laufen zum Ursprung des Geruches und Bruno spürt, wie er Angst bekommt. Aus sicherem Abstand beobachten sie einen Streifen schwarzer Erde. Auf diesem Streifen bewegen sich die großen, lauten Blechameisen, die der Eisvogel Auto nennt. Und diese Autos stinken.
Es riecht fast überall so,
erklärt der Vogel auf Brunos Schulter. Wenn es überall so riecht, dann werde ich meine Freunde ja nie finden.
Ich glaube, das wird schwer, ja. Und wenn ich ehrlich bin, bist du der erste Höhlenbär, den ich je gesehen habe.
Du hast niemanden von meinen Freunden aufwachen und aus der Höhle kommen sehen? Der Eisvogel lässt den Kopf hängen und schaut traurig zu Boden. Aber warum bist du denn auch betrübt, kleiner Eisvogel?
Weißt du, ich habe auch einige von meinen Verwandten nicht mehr finden können. Die Menschen verändern unsere gemeinsame Natur. Flüsse werden in künstliche Betten gesteckt, sodass es keine guten Plätze für meine Verwandten zum Fischen gibt. Darum sind sie fort.
Oh, das tut mir leid. Bruno schaut auf vorbeihuschende Blechameisen herab und wünscht sich nichts sehnlicher, als dass er seine Freunde findet und sein neuer Freund der Eisvogel seine Verwandten. Und warum bist du dann noch hier? Der Eisvogel lächelt und zeigt mit einer Schwinge auf die Umgebung.
Das hier, das ist meine Heimat. Siehst du, wie schön es hier ist? Ich möchte nicht fort von hier. Hier sind alle meine Freunde. Und ich hoffe, dass es auch so bleiben wird.
Und wer sollte dich verscheuchen?
Naja, die Menschen. Weißt du, die Natur kann nicht mit allem leben, was man ihr antut. Wenn die Menschen nicht auf den Wald aufpassen, wird es irgendwann auch mich treffen.
Ich bin mir sicher, dass sich diese Menschen Gedanken um dich und deine Freunde machen. Sie fahren zwar mit diesen stinkenden Autos durch die Gegend, aber sie brauchen den Wald bestimmt auch. Ich bin mir sicher, dass sie auf ihn aufpassen. Das Gesicht des Eisvogels leuchtet vor Freude auf.
Weißt du was? Du hast recht. Lass uns deine Verwandten suchen. Die Bären hierzulande sind schon lange nicht mehr gesehen worden. Aber in letzter Zeit, da gab es wieder welche.
Und gemeinsam machen sie sich wieder auf die Suche nach ihren Freunden und Verwandten.
Marco Gemovic mit dem Kurzhörspiel Bruno der Bär. Eine der rund 2500 Höhlen auf der Schwäbischen Alb ist die sogenannte Bärenhöhle. Vor über 180 Jahren stieß der Erbfinger Lehrer Faut per Zufall auf einen Eingang. Er war am Kräutersammeln, schob Sträucher beiseite und sah Steinchen in einer Felsspalte verschwinden. Als er sich über die Felsspalte beugte, rutschte ihm seine Tabakdose aus der Westentasche und verschwand in der Tiefe. Daraufhin drang er mit Freunden in die Höhle ein. Bisher hatte die Höhle keinen richtigen Namen und wurde nach dem Besuch des Kronprinzen Karl von Württemberg auf den Namen Karlshöhle getauft. Erst 100 Jahre später wurde die Fortsetzung dieser Höhle entdeckt und dort fand man zahlreiche Knochen und Skelette von Höhlenbären. Und so wurde die Neuentdeckung Bärenhöhle genannt. Ines Kirsamer hat sie für uns besucht.
Auf dem Parkplatz der Bärenhöhle bei Sonnenbühl auf der Schwäbischen Alb herrscht an einem Sonntagmorgen um 9 Uhr bereits reger Betrieb. Viele der Besucher kommen mit ihren Kindern oder Enkelkindern. Die meisten sind jedoch nicht zum ersten Mal hier.
Zum ersten Mal seit, keine Ahnung, 30 Jahren. Ich war als Kind einmal hier.
Also ich war als Kind schon immer hier. Und jetzt wollen wir das mit unseren Kindern auch machen.
Weil ich vor Jahren schon mal da war mit meinen Kindern und das alles seit langem nicht mehr gesehen habe. Und das interessiert mich einfach mal wieder. Schon wegen meiner Enkel. Und das sind sie mir auch wert.
Zu den zahlreichen Besuchern zählen allerdings nicht nur Familien. Auch echte Höhlenliebhaber und Kenner sind von den einzigartigen Höhlenlandschaften fasziniert. Sie reisen zum Teil aus ganz Deutschland an. So auch Roman Imhoff und Gerhard Henke. Sie gehen regelmäßig auf Entdeckungsreise in die Unterwelt.
Wir schauen eigentlich allgemein die ganzen Höhlen an, was es bei uns in der Umgebung gibt. Wir waren jetzt im Allgäu vor kurzem in der Sturmmannshöhle.
Rund 2500 Höhlen sind derzeit auf der Schwäbischen Alb bekannt. Einige davon wurden zu sogenannten Schauhöhlen ausgebaut. Elektrisches Licht und gut zugängliche Wege machen die Schauhöhlen zu einem Erlebnis für jedermann. Bereits für einen Preis zwischen 2 und 5 Euro darf man lehrreiche Fakten, spannende Anekdoten und wunderschöne Höhlenlandschaften erwarten. Der Höhlenführer Dieter Stoll von der Bärenhöhle heißt dort schon seit knapp 10 Jahren die Besucher willkommen.
Sieht das Ganze aus, wie wenn hier eine etwas ältere Dame stehen würde. Ja, und diese Dame, die sagt einfach herzlich willkommen in der Höhle, an mir vorbei, geht's in die zweite Halle. Und das machen wir jetzt.
Viele der beeindruckenden Höhlenfunde sind noch in den Höhlen selbst oder in verschiedenen Museen zu bewundern. Alles konnte jedoch leider nicht erhalten werden.
Ja, das ist also jetzt der tiefste Punkt von der Höhlenführung. Hier ist man gute 25 Meter unter der Erde. Hier hat man auch zahlreiche Bärenknochen gefunden oder Bärenskelette sogar. Und wenn Sie jetzt hier keine Bärenknochen mehr finden, das Ganze wurde geklaut. Hinten anfangs sahen, da kommen hauptsächlich die Sammler hierher und die haben die ganzen Bärenknochen, selbst sogar ganze Tropfsteine einfach mitgenommen.
Erklärt Höhlenführer Dieter Stoll. Mancher Besucher gibt sich jedoch nicht mit den bereits entdeckten Funden zufrieden. Zum Beispiel Martin Beck aus der Nähe von Mainz.
Alles, was tief unter die Erde geht, im Keller oder Höhle oder so immer. Was daran so interessant ist, ich glaube immer so der Gedanke, vielleicht entdeckt man noch etwas, was noch niemand entdeckt hat. Die Höhlen, die man auch, sagen wir mal, alleine frei begehen kann, wie zum Beispiel Jakobshöhle, Grabenstetten, Das sind so die interessantesten, wo man einfach sich völlig frei bewegen kann und gucken kann, entdecke ich noch irgendwas. Also das ist das, was mich reizt.
Die Höhlen werden bereits seit über 20.000 Jahren genutzt. Knochenfunde zeugen davon, dass hier einst Nashörner, Höhlenlöwen und der größte Bär Europas lebten. Entstehen konnten die Höhlen durch den wasserlöslichen Jurakalk, aus dem das Gebirge der Schwäbischen Alb hauptsächlich besteht. Die vom Wasser gelösten Kalkteilchen konnten sich dann in den Höhlen als Tropfsteine ansammeln.
Die Höhlen, die sind also hauptsächlich nach oder während der Eiszeit entstanden. Die ganze Schwäbische Alb war ja früher Jurameer. Das Ganze hat sich dann erhoben, die anderen Landesteile gesenkt. Und die Höhlenbildung kam dann durch die verschiedenen Flüsse.
Die Eiszeithöhlen der Schwäbischen Alb. Eine Welt voller Mystik und Geheimnisse. Voll faszinierender Tropfsteingebilde und Höhlenlandschaften. Und gleichzeitig eine Welt voll wertvoller Fakten über eine längst vergangene Zeit. Das hat auch die UNESCO erkannt. Sie hat unlängst sogar 6 der Höhlen zum Weltkulturerbe ernannt.
Ines Kiersamer über die Bärenhöhle bei Sonnenbühl auf der Schwäbischen Alb. Und wir besichtigen jetzt gleich noch eine Höhle, nämlich die Vogelherdhöhle im Lohnetal. 1931 hat der Heimatforscher Hermann Mohn da zufällig Feuersteinwerkzeuge im Auswurf von einem Dachsbau gefunden und als man den Dachsbau freilegte, wurde die Höhle entdeckt. Berühmt ist die Höhle vor allem für ihre Vogelherdfiguren, die bis heute zu den ältesten Kunstwerken der Menschheit gehören. Jakob Wittmann hat für uns an einer Führung durch die Vogelherdhöhle teilgenommen.
Gelb-weiße Kiesel hinter dem Besucherzentrum leuchten in der Mittagssonne. Sie bilden den Rundweg, der einmal über das ganze Gelände führt. Am Startpunkt warten 3 Familien mit ihren Kindern. Archäoguide Manuela Kammerer gibt uns eine kurze Einführung und dann geht es los. Der Weg führt von Station zu Station. Jede davon zeigt einen Bereich aus dem Leben der Eiszeitmenschen. Welche Tiere man vor 40.000 Jahren gejagt und in welchen Behausungen man gelebt hat, erzählt uns Manuela Kammerer.
Hier zum Beispiel sehen wir auch, da hat man eigentlich ganz einfach diese Zeltform geweht und Weidenmaterial da dazu genommen, um diese zum Umwickeln.
Man kann da auch diese Fell da drauf tun.
Man kann auch das Fell drauf tun.
Zur nächsten Station geht es steil bergauf an einem Ziegengehege vorbei. Der Stationweg führt uns zur Vogelherdhöhle. 1931 fanden hier die ersten Ausgrabungen statt. Damals legte der Tübinger Prähistoriker Gustav Rieck die Höhle in nur 3 Monaten frei. Bei der groben Arbeit übersah er aber viele Kleinigkeiten und entsorgte sie als Schutt. Ab 2005 führte Nicholas Connert, Professor für Ur- und Frühgeschichte in Tübingen, nochmal Ausgrabung durch. Er untersuchte den Schutthaufen, den Rieck damals hinterlassen hatte. Bei dieser feinen Aussortierung konnte Connert weitere Funde machen. Oben angekommen erklärt uns unser Archäoguide im Schatten einiger Bäume den Unterschied zwischen dem modernen Menschen und dem Neandertaler.
Und da haben wir hier zwei Schädelrepliken. Und zwar tun die, beißen dich nicht mehr.
Und schließlich kommen wir am Eingang der Höhle an. Die große Öffnung führt direkt in den Felsen hinein. Im Vergleich zur Hitze draußen ist es innen angenehm kühl. Nach einigen Metern macht die Höhle ein Knick nach rechts. Von dort ist es nicht mehr weit bis zum zweiten Zugang.
Und zwar, wir sind jetzt hier in der Vogelherdhöhle. Ich sage immer, die Höhle ist jetzt nicht wirklich eine große Höhle, aber sehr bedeutend, was die Funde anbelangt. Und zwar hier aus der Vogelherdhöhle wurden die zahlreichsten oder meisten Einzelfunde gemacht.
Die bekanntesten sind die kleinen Figuren aus Mammutelfenbein. Diese Vogelherdfiguren zeigen die unterschiedlichen Tiere der Eiszeit, wie etwa einen Höhlenlöwen oder einen Mammut. Eines davon, das Wildpferd oder auch als Vogelherdpferdchen bekannt, ist ungefähr 32.000 Jahre alt. Mit gerade mal 4,8 cm würde es sogar in eine Streichholzschachtel passen. Aber auch ein anderer wichtiger Fund trumpft mit mehr als seiner Größe auf. Eines der weltweit ältesten Musikinstrumente stammt aus der Vogelherdhöhle. Das Fragment der Flöte aus Gänsegeierknochen ist mit 4 cm sogar noch kleiner als das Wildpferd. Zum Schluss unserer Führung finden wir noch Zeugnisse der jüngeren Geschichte der Höhle. Denn die war nicht immer reine Ausgrabungsstätte. Bis zur Eröffnung des Parks war sie frei zugänglich. Das hat natürlich Spuren hinterlassen. Unter anderem die pechschwarzen Rußflecken an der Höhlendecke.
Die sind also auch von der Zeit, wo hier Partys, Feste stattgefunden haben. Und von daher denke ich mal, ist es schon wichtig, dass das jetzt einfach diese Höhle einen Schutz hat.
Diesen Schutz erhält die Vogelherdhöhle nun durch den Archäopark und ihrem Titel als UNESCO-Weltkulturerbe. Und damit endet die Führung und auf dem Rundweg kommen wir wieder aus der Steinzeit zurück.
Jakob Wittmann bei einer Führung durch die Vogelherdhöhle.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Ihr hört Radio Mikroeuropa im freien Radio Wüstewelle. Bisher hatten wir einen Beitrag über die Seiten Tübingens, über die man sonst vielleicht eher nicht so spricht. Und wir haben einen Höhlenbären in die heutige Umgebung begleitet und hatten Führungen durch zwei Eiszeithöhlen auf der Schwäbischen Alb. Jetzt kommen wir zu einem ganz anderen Thema. Es geht ums Einsamsein. Und bevor wir einen Beitrag von Susanne Materak über Internetbekanntschaften hören, habe ich jetzt erst noch einen Song für euch. Hier kommt I'm Lonesome von Louisiana Red aus dem Jahr 1995.
This is about a thing happened there. One time to me is kind of freak thing. The first time I smiled long. Folks, if you know what I was going through now, you'd be crying. This is one that I'm gonna do, and I hope it touched that woman's heart. Well, I'm lonesome, lonesome as I can be, and I on walking down. Well, I used to live in Detroit, and I played with Eddie Byrne and Tommy too. Well, I tell you, I know nothing but the blues, nothing but the blues. Hold on, hold on. Somebody please stand by me, 'cause now did it wrong to me, did it wrong to me, did it wrong to me. Oh, I've been crazy all my life. I've been crazy. Ain't got no home, ain't got no home, ain't got no home. Oh, I've been crying, 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 crying all my life. Well, I tell you now, I thought she's gonna be my wife. She's gonna be my wife. Well now, oh well now, sure enough, oh Lord, oh Lord. Well, I wish I had a horseshoe. I would hang it on my door. Then I would not have no bad luck no more, bad luck no more, bad luck no more. Bad luck, bad luck, bad luck, bad luck.
Finden Sie, dass sich das soziale Leben verändert hat, seit es das Internet gibt? Also Internet, gemeinsam einsam?
Wenn man einsam ist, ist man auch mit Internet einsam. Und wenn man genug soziale Kontakte hat, Freunde hat, Familie hat, dann ist man auch nicht darauf angewiesen, diese Leute im Internet zu finden.
Ja, man schreibt nur noch so Facebook-Nachrichten oder WhatsApp oder. Und ich denke, da bleibt die Kommunikation oft auf der Strecke, es geht schneller.
Natürlich ist es dumm, wenn man zusammen mit Freunden weggeht in eine Bar und dann jeder nur an seinem Handy hockt und man keine Gespräche führt. Das ist total bescheuert. Aber andererseits lernen sich natürlich auch viele Menschen im Internet kennen und daraus entstehen wirklich tolle Liebesgeschichten. Also, ich denke, man muss einfach den Zeitpunkt finden, an dem es okay ist, vor seinem Handy oder vor seinem Laptop zu sitzen. Aber dann gibt es halt auch Punkte, und das muss man merken, an denen Schluss ist, wo man kein Internet braucht.
Internet gemeinsam einsam, was sagen Sie dazu?
Wenn man mal schaut im Zug und nebendran, und da sitzen alle nur vor dem Handy und reden nicht miteinander. Und auch man selbst beschäftigt sich mehr mit dem Handy als mit irgendwelchen anderen Leuten, anstatt interessante Bekanntschaften zu machen. Wenn man dann in der Disco zum Beispiel ist und danach nach Hause läuft oder so, da sind die Leute nicht vor ihrem Handy, sondern sind eben in Feierstimmung und reden dann viel mehr. Und da lernt man auch ganz tolle Leute kennen.
Also ich finde, dass das Internet in einer gewissen Weise schon einsam macht, weil man mit Leuten zum Beispiel über Facebook befreundet ist, in Anführungszeichen, die man vielleicht gar nicht wirklich kennt, und dass es sozusagen gar nicht mehr richtige Freundschaften gibt, sondern nur noch Internetbekanntschaften.
Die Leute sitzen ja meistens abends allein daheim vor dem PC, kommunizieren aber trotzdem mit ihren Freunden, und jeder ist so für sich allein, aber trotzdem irgendwie doch zusammen.
Allein daheim vom Computer und trotzdem irgendwie zusammen, das kennt das folgende Pärchen nur allzu gut.
Hallo, mein Name ist Meli und mein Freund und ich kennen uns übers Internet.
Und ich bin ihr Freund Chris und wir haben uns über das Spiel Stronghold Kingdoms kennengelernt.
Das mag jetzt ganz unkompliziert klingen, doch anfangs trennten die beiden über 700 Kilometer. Er aus Hamburg, sie aus Siegen. Und mit diesen Klängen begann ihre Liebesgeschichte.
Ich bin damals wegen dem Studium umgezogen und hatte dann sehr wenig Kontakt zu meinen alten Freunden und zur Familie und alles und war dann ziemlich einsam. Das hat dann versucht, das zu kompensieren, indem man im Internet was gespielt hat.
Ich hatte dieses Spiel bei einem Arbeitskollegen angefangen zu spielen und dadurch habe ich dann sie später kennengelernt.
Professor Manfred Spitzer, renommierter Neurowissenschaftler und Hirnforscher an der Universitätsklinik Ulm, sieht den Meli keinen Einzelfall. Für ihn ist Einsamkeit einer der Hauptgründe dafür, dass wir vermehrt auf das Internet zurückgreifen.
Die digitalen Medien befriedigen natürlich eine gewisse menschliche Charaktereigenschaft, und das sind Sozialkontakte. Und nun gaukeln Medien uns beständig vor, dass wir immer das Neueste mitkriegen und dass wir immer mit allen gemeinsam beieinander sind. Und weil sie das tun, deswegen machen die auch so süchtig. Wir haben in Südkorea mittlerweile, jeder Sechste ist Smartphone-süchtig, jeder Sechste junge Mensch zwischen 10 und 19 Jahren.
Sie haben Post. Sowas gehört also fest zu unserem Alltag, und das sieht auch Herbert Hertram so. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Ulmer Institut für Psychologie und Pädagogik und hat sich auf Medien spezialisiert. Im Gegensatz zu seinem Kollegen zählen für ihn aber die positiven Aspekte. Dass wir uns weiterentwickelt haben, hat er längst bemerkt.
Gut, ich denke, wie sehr sich das Leben verändert, kann man an jeder Bushaltestelle sehen, dass die meisten der Leute vor sich hinschauen auf einen kleinen Bildschirm. Da wird es sehr offensichtlich und sehr sichtbar, dass man eigentlich diese mobilen Geräte sehr oft zu Rate zieht, etwas darauf liest, etwas nachschlägt.
Leichter hat es das Meli allerdings auch nicht gemacht.
Naja, ich bin von Natur aus so ein bisschen schüchtern und es kommt mir halt ein bisschen unverschämt vor, wenn ich da Leute einfach anquatsche, die gerade vertieft in ihr Handy sind oder anders wie. Das ist ja heutzutage überall so, ob jetzt in Cafés oder in Zügen, überall schauen sie nur auf ihre Handys.
Deshalb flüchtete sie lieber in eine andere Welt, die so klingt.
In dem Spiel, das basiert auf dem Mittelalter, und da baust du deine Dörfer auf und greifst andere Spieler an und baust sozusagen deine eigene Welt auf und spielst halt mit anderen in Fraktionen zusammen, um die Weltkarte halt zu erobern, um den König zu stellen und später König der ganzen Länder zu sein und allem. Da werden ja dann Pläne geschmiedet und alles und das musst du ja alles im Teamspeak machen. Du schreibst mit denen, redest auch mit denen explizit und es fällt auch leichter, im Internet und übers Teamspeak mit jemandem zu reden, als wenn du jemandem persönlich gegenüber sitzt und dann bist du viel offener.
Genau. Teamspeak erleichtert das so gesehen, weil man ja lernt dadurch ja auch andere Leute kennen, die man im privaten Leben sonst eigentlich nie kennengelernt hat, so gesehen aus Deutschland, Österreich und aus Schweiz oder auch international gibt es einige Spieler, die da spielen. Von daher, man kennt sie halt nur von den Stimmen her. Höchstens, wenn sie halt Bilder schicken, sieht man mal ein Gesicht dazu.
An solchen Äußerungen scheiden sich die Meinungen der Experten wieder. Herbert Hertram findet:
Jetzt kann man natürlich sehr viel schneller auch Leute kennenlernen, denen man sonst nicht begegnet, in Interessensgruppen. Also, was sich sicherlich verbessert, ist überhaupt Kontakte zu finden und auf Gruppen und Personen zu stoßen, die ähnliche Interessen wie man selbst hat.
Hirnforscher Manfred Spitzer sieht andererseits genau hier das Risiko.
Nun, die Gefahr ist gegeben, weil man diese Möglichkeit hat, dass man eben Identitäten erfindet und gerne so erscheint, wie man vielleicht sich in der Fantasie vorstellt und dann so ein bisschen den Kontakt zur Realität verliert. Spätestens, wenn dann der Supermann auf die Superfrau im Café trifft und beide sind gar nicht so super, stellt sich dann raus, dass das Ganze nicht so gut funktioniert. Und eigentlich kann man nur davor warnen, von der Anonymität und vor dem Fabrizieren von Identitäten, denn dadurch wird niemand gefestigter oder bekommt niemand eine besonders tolle Identität, wenn er da immer mit rumspielt.
Mili musste das am eigenen Leib erfahren, denn vor Chris gab es im Spiel noch jemand anderen, der ihr Avancen machte.
Plötzlich stellst du dann halt fest, dass derjenige dich belogen hat. Du hast ein Jahr mit dem geredet und dann stellst du fest, ja, okay, der hat mir ein falsches Foto geschickt, das, was er erzählt hat, stimmt nicht. Und da fällst du echt aus allen Wolken. Du versuchst dann distanzierter alles zu sehen und versuchst halt nur auf freundschaftlicher Basis irgendwie mit den Leuten zu kommunizieren.
Das fand ich jetzt eigentlich nicht so, das nur freundschaftlich. Ich fand sie doch total süß. Auch wo wir so geschrieben haben, auch über Skype uns auch gesehen haben, wo man dann miteinander geredet hat. Und dann habe ich auch versucht, für sie da zu sein in ihren privaten Problemen mit ihrem Studium oder den Stress mit ihren Eltern durch den Umzug.
Wenn sein Handy in dieser Zeit vibriert hat, hat Chris versucht, sofort parat zu sein. Aber die große Distanz macht es ihm nicht gerade einfacher, für Mili da zu sein. Professor Spitzer kann sich gut vorstellen, warum.
Wenn Sie virtuell mit anderen unterwegs sind, sind Sie ja nicht wirklich mit anderen unterwegs. Das heißt, am Bildschirm fehlt Ihnen ganz viel. Meistens ist ja der andere nicht sozusagen als Video da, sondern nur virtuell in Ihrem Kopf da. Das heißt, Sozialverhalten im eigentlichen Sinn, also wie ist die Mimik und die Gestik und wie kommt man mit dem klar, welche Gefühle hat man und so weiter, das können Sie eigentlich gar nicht entwickeln. Wenn Sie es schon entwickelt haben, wenn Sie also schon sozial gut drauf sind, dann können Sie das alles virtuell machen. Wenn Sie aber noch dabei sind, es zu lernen, gerade in Kindheit und Jugend, dann verpassen Sie natürlich viel. Wenn wir Menschen nicht unter anderen Menschen sind, lernen wir kein Sozialverhalten. Und das ist natürlich ein Problem.
Bei den digitalen Medien fehlt uns also etwas. Aber warum hängen wir dann trotzdem ständig vor WhatsApp, Facebook und Co.? Wissenschaftlicher Mitarbeiter für Psychologie und Pädagogik Herbert Hertram weiß:
Wenn ich im Sessel sitzen bleiben kann, das Gerät kurz ziehe, ein kurzes Gespräch führe, das ist natürlich sehr viel müheloser, als wenn ich mich jetzt aufraffe, rausgehe, beim anderen klingle, zu ihm hinfahre. In diesem Bereich könnte man vielleicht sagen, dass man es sich an manchen Stellen zu einfach macht. Auf der anderen Seite können wir keinen Rückgang von sozialen Aktivitäten bei Jugendlichen feststellen.
Manchmal ist es aber nicht nur die Bequemlichkeit, sondern schlicht die Entfernung, die fast keine andere Wahl lässt. Doch Chris nahm es trotzdem in die Hand und hat Meli genau dann besucht, als sie es am dringendsten gebraucht hat.
Das erste persönliche Treffen war schon einigermaßen komisch, wenn du jemanden siehst, den du vorher noch nie so gesehen hast, nur über Skype. Aber es war trotzdem vertraut. Also er hat mich dann gleich in den Arm genommen und es hat sich nicht fremd angefühlt, sondern einfach richtig vertraut.
Ja, anfangs war es sehr, sehr aufgeregt, war man da besser gesagt. Aber es war relativ schnell das Eis gebrochen, sodass wir uns recht gut verstanden haben, so wie es auch online war.
Der erste Schritt war zwar gemacht, aber bis sich die beiden wiedersehen konnten, vergingen ein paar Monate. In der Zwischenzeit konnten sie aber dank Internet in Kontakt bleiben. Genau das ist laut Herbert Hertramp auch der springende Punkt, wenn wir im World Wide Web mit Freunden und Familie skypen oder chatten.
Das Interesse ist da, weil man sonst alte Schulfreunde, der Enkel, der studiert und so weiter, eigentlich nur das Telefon hat. Und damit ist man doch wesentlich flexibler mit den neuen Medien.
Bei Schulfreunden oder Familie vielleicht eine ganz nette Alternative, wenn man frisch verliebt ist, aber nicht optimal.
Ja, also ich habe mir schon ein bisschen mehr erhofft, wo wir uns kennengelernt hatten. Aber das Problem war ja auch mit meinen Freunden, mit meinem Job. Das war ja alles noch oben im Norden. Und das war ja auch nicht so leicht, denn immer runterzukommen.
Und dass es mir dann richtig schlecht ging, familiär, schulisch, wie auch wegen dem Spiel gerade, da ist er auch runtergekommen und hat mich getröstet, war halt für mich da. Als er seinen Führerschein dann verloren hat für eine kurze Zeit, ist er dann sogar einen ganzen Monat bei mir geblieben, hat sich dann um mich gekümmert, um mich gesorgt und war halt, wie gesagt, für mich da.
Ja, ich habe mir extra dafür, weil es ihr so scheiße ging, eine Mitfahrgelegenheit online gesucht und bin damit dann die Strecke runtergefahren mit den anderen Leuten.
Und zwar von Hamburg nach Siegen und das ist nicht gerade um die Ecke. Sich trotz hunderter Kilometer Entfernung dauerhaft nah zu sein, das wäre ohne Internet kaum möglich. Neurologe Manfred Spitzer meint dazu:
Natürlich ist es so, dass die moderne Kommunikationstechnik uns Kommunikation erlaubt, wo sie uns die früher gar nicht erlaubt hat. Also es gibt natürlich positive Aspekte, die sind auch völlig unbestritten, würde ich auch selbst nie bestreiten. Aber die Auswirkungen gerade auf junge Menschen, die werden heute noch gar nicht so sehr gesehen. Die werden auch sehr stark vernachlässigt. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir sehen, dass die Digitalisierung unserer Lebenswelt nicht nur wahnsinnig toll ist, sondern eben auch Risiken und Nebenwirkungen hat. Und das ist meine Funktion, darüber auch zu sprechen. Und weil diese Risiken und Nebenwirkungen, die sind sehr real und viele Menschen leiden auch sehr darunter. Und das muss man sich klar machen.
Und Meli kann das bestätigen. Denn damals macht ihr etwas ziemlich zu schaffen.
Ich fand das schon schwer die ganze Zeit. Es war zwar schön, jemanden zu haben, mit dem man reden kann jede Nacht und auch schreiben kann, aber es hat sich halt trotzdem so leer gefühlt, nur Kontakt mit meinen Freunden übers Internet zu führen, weil keiner da war, der mich in den Arm genommen hat und er so weit weg war. Und dann ist man einfach einsam.
Was auch dazu führt, dass man letztlich nicht fröhlicher wird durch diese sozialen Kontakte, sondern einsamer. Und wir haben mittlerweile, das ist auch interessant, eine ganze Reihe von Studien, wirklich auch auf der ganzen Welt, mit etwa 80 bis über 10.000 jeweiligen untersuchten Personen, wo rauskommt, dass die Smartphone-Nutzung ganz klar zu Depressionen, zu Einsamkeit, zu Schlafstörungen, zu Aggressivität, zum Teil aber auch zu Schulversagen, zu mehr Alkohol- und Nikotinkonsum führt. Also alles, was man so das Gefühl hat, das macht's mit uns, das macht's tatsächlich mit uns.
Die Meinung von Hirnforscher Professor Spitzer teilt Herbert Hertramp jedoch aus medienpädagogischer Perspektive nicht.
Die These, dass man eher vereinsamen würde, eher isoliert wäre, die ist nicht wirklich haltbar. Bis auf jene 3, 4, 5%, die es schon immer gab, die sehr introvertiert sind und zurückgezogen hinter einem Computer. Eigentlich in den meisten Fällen wird damit ja kommuniziert. Ob nun besonders sinnvolle Sachen oder nicht, ist eine zweite Frage. Aber sie erfüllen die soziale Funktion, Kontakt aufzunehmen, sich auszutauschen, sich zu verabreden.
Reden und miteinander austauschen, genau das mussten Meli und Chris per Internet. Nur dank dem Spiel Stronghold Kingdoms sind sie heute tatsächlich ein Pärchen.
War schon eine lustige Geschichte. Also er hat gefragt, ob ich in den nächsten Tagen was zu tun habe, weil ich damals noch bei meinen Eltern dann wieder war. Und ich habe Nein gesagt und dann hat er mich am selben Tag noch abgeholt und wir sind die 8 Stunden hochgefahren und dann stand ich plötzlich im Wohnzimmer seiner Eltern.
Ja, und dann habe ich einfach gesagt zu meinen Eltern, dass das meine Freundin ist. Und ja, dann ist sie halt eine Woche bei mir geblieben.
Ja, schön, dass ich davon was wusste.
Und danach haben wir halt viel mit WhatsApp geschrieben, weil man wollte sich auch relativ nah sein immer. Wollte wissen, was der andere macht, wie es ihm geht und dass man halt beieinander ist.
Genau das verändert aber das Leben von vielen Menschen, weiß Herbert Hertramp.
Ständig erreichbar zu sein, ständig reagieren zu müssen, und WhatsApp ist hier ein sehr aktuelles Beispiel, dass ein blaues Häkchen erscheint, wenn der andere die Nachricht auch nur gesehen hat. Sprich, wenn man um 10 Uhr ihm eine schickt, er schaut um 10.05 Uhr drauf, antwortet aber erst um 16 Uhr, drängt sich die Frage auf, warum hast du denn 4 Stunden gebraucht?
Man schickt also eine Nachricht nach der anderen und wartet vergebens auf eine Antwort. Wer kennt das nicht? Mimik, Gestik und Gefühle bleiben laut Manfred Spitzer dabei auch noch auf der Strecke.
Das fällt ja alles weg und das behindert Verständnis, das macht es nicht besser. Deswegen das Unverständnis zunimmt, obwohl wir immer mehr kommunizieren und immer technischer kommunizieren. Ich kann nur als Tipp geben, offline gehen, miteinander reden, das ist wirklich besser als beständig online sein und das vorgegaukelte Miteinander reden zu haben.
Chris und Meli mussten das in ihrer eigenen Beziehung auch feststellen.
Ich meine, ich will ja auch mal wissen, was er den ganzen Tag über macht. Und es ist halt sehr schwer, vor allem, wenn man ihm dann schreibt und es dann ewig dauert, bis er antwortet. Und dann kriegt man irgendwann mal gar nichts mehr. Und da macht man sich halt auch ein bisschen Sorgen, weil man hat das Ganze nicht unter Kontrolle, man sieht ihn nicht und es kann ja alles Mögliche passieren.
Da war halt mein Handy leer und ich habe ja gesagt zu dir, dass ich mich später nochmal bei dir melde.
Ja, später, aber man weiß ja nie, was später ist.
Das Internet macht uns das Leben also nicht immer unbedingt einfacher, denn unser Kommunikationsverhalten hat sich dadurch gehörig verändert. Wie? Das erklärt wissenschaftlicher Mitarbeiter für Psychologie und Pädagogik Herbert Hertramp nochmal genauer.
Bei WhatsApp, bei den mobilen Geräten hat die Schnelligkeit natürlich zugenommen. Das heißt, man kriegt einen Klingelton, es piepst und man hat den Impuls, jetzt sofort dran zu gehen. Also der Impuls, der in den 50er Jahren berechtigt war beim Telefonklingeln, weil nur wenige Leute ein Telefon hatten, es teuer war und es deswegen meistens etwas Wichtiges war. Die gleiche Konditionierung findet jetzt statt mit sehr häufigen kleinen Tönen und man geht immer sofort ran. Und diese Art von schriftlicher Kommunikation, die hat deutlich zugenommen.
Sie haben Post, Sie haben Post, Sie haben Post. Na, haben Sie vielleicht auch gerade ein bisschen genervt aufs Handy geschaut und gedacht, wer schreibt mir denn da schon wieder? Diese asynchrone, also zeitversetzte Kommunikation, die dabei stattfindet, ist für den Ulmer Neurologen Manfred Spitzer nichts Halbes und nichts Ganzes. Denn echter Dialog kann seiner Meinung nach nur synchron, also im selben Augenblick stattfinden.
Man legt einen in den Scanner und der erzählt eine Geschichte. Und dann legt man 11 Leute in den Scanner und die hören zu. Und dann misst man permanent bei dem Erzähler und auch bei den Zuhörern Gehirnaktivität. Und dann sucht man im Computer, das ist ein Riesenaufwand, gibt es Stellen im Gehirn, die gehen gleichzeitig rauf und runter beim Sprecher und beim Zuhörer. Also gibt es sozusagen, schwingen die Gehirne an bestimmten Stellen gleichmäßig rauf und runter? Ja, die gibt es. Und es stellte sich heraus, je mehr die beiden Gehirne von Sprecher und Zuhörer synchron miteinander gleich klingen sozusagen, in ihrer Aktivität rauf und runter gehen, desto besser wurde die Geschichte verstanden.
Aber was genau heißt das jetzt zum Beispiel für die Verständigung von Mili und Chris?
Also die Gleichzeitigkeit der Kommunikation sorgt dafür, dass sie überhaupt am besten funktioniert. Und wenn sie das jetzt irgendwie mit einer Minute oder zwei Verzögerung haben oder was auch immer, dann haben sie gar keine echte, wirkliche Kommunikation. Denn Kommunikation ist nicht, wie es ganz oft heißt, Sender, Kanal, Empfänger oder so irgendwas, sondern Kommunikation ist letztlich, und das zeigt sich immer wieder, das gemeinsame Improvisieren, also ein Dialog, das geht gar nicht, wenn der eine reagiert auf den anderen. Das geht überhaupt nur, wenn beide gleichzeitig denken. Und dann können sie sich auch ins Wort fallen und das Wort sich aus dem Mund nehmen und. Das fällt weg. Und das ist eigentlich sehr schade, weil das zu uns Menschen sehr tief dazugehört.
Dass das bei Ihnen in der Beziehung fehlt, hat Chris nach dem ersten großen Zoff schnell verstanden. Nur eine Lösung dafür zu finden, war nicht ganz so simpel.
Und nach dem Stress war es auch nicht ganz so einfach dann wieder, weil man ja immer das, den Drang hatte, beziehungsweise sich so gefühlt hat, ob man schnell antworten muss, nicht, dass sie sich nachher wieder Sorgen macht um einen.
Herbert Hertramp hätte da seinen ganz eigenen Geheimtipp für Chris.
Ich glaube, allen würde etwas so Pausen guttun, wo man einfach mal abschaltet, also einen Sabbat einlegt, ganz ohne Medien, sich einen Sonntag oder anderen Tag da frei zu halten. Das wäre in der Tat eine ganz sinnvolle Sache.
So, So ein Handysabbat kann eine Fernbeziehung allerdings ganz schön belasten. Denn schon ohne aktive Medienpausen hat sich Mel ihre Gedanken gemacht.
Es ist nicht so leicht. Wie gesagt, per Skype, da hat man sich gesehen und man wusste, was der andere sagt oder fühlt. Man hat es einfach im Gesicht abgelesen. Aber beim Schreiben ist es so, da kommen keine Gefühle mit über und dann habe ich mich halt oft auch wieder einsam gefühlt und unverstanden, weil er einfach nicht verstanden hat, warum ich wissen wollte, wo er ist oder warum er mir nicht zurückschreibt und dass ich mir da Sorgen mache. Er hat es einfach nicht verstanden.
Die Fähigkeit mitzufühlen, die entwickelt man halt, indem da jemand ist. Gegenüber dem Bildschirm können sie nicht mitfühlen und deswegen lernen sie es auch nicht. Und es ist so wichtig, dass junge Menschen das lernen.
Was Professor Spitzer da meint, haben Meli und Chris schnell verinnerlicht und deshalb auch entschieden, dass sie das gemeinsam einsam beenden müssen.
Gerade weil das ziemliche Probleme bringt, eine Fernbeziehung zu führen und einfach nur übers Internet, haben wir uns dann doch entschlossen, zusammenzuziehen und eine gemeinsame Zukunft zu planen.
Ja, dann habe ich mir halt einen neuen Job hier unten gesucht im Süden und jetzt sind wir auch glücklich seit 2 Jahren. Nee, jetzt sind es, glaube ich, schon 3 Jahre zusammen.
Für Herbert Hertram sind unter anderem die zwei ein Beweis dafür, dass das Internet in unserem sozialen Leben überwiegend eine positive Rolle spielt. Das sieht man zum Beispiel vor allem an der Partnersuche online.
Funktioniert offensichtlich auch ganz gut, denn es sind nicht Einzelfälle, die davon berichten, dass sie ihren Partner online kennengelernt haben zuerst. Inzwischen kann man vorsichtig davon ausgehen, dass das schon in einem Viertel bis einem Drittel der Fälle so auch passiert. Dominierend nach wie vor die normalen sozialen Kontakte, wenn ich an der Uni jemanden in der Mensa kennenlerne, wenn ich am Arbeitsplatz jemanden kennenlerne, wenn ich in einer ländlichen Gegend wohne und dort meine Peer Groups habe, dann wird das immer die erste Anlaufstelle sein. Aber es hat sehr stark zugenommen, dass das auch online passiert.
Professor Spitzer sieht diese Entwicklung aber anders.
Das Daten ist in einer gewisser Weise industrialisiert worden. Sie können heute am Fließband daten. Ob dann der einzelne Date dadurch, ich sag mal, gehaltvoller, tiefgängiger oder auch irgendwie erfolgreicher wird, das wage ich zu bezweifeln. Aber wenn man sich überlegt, dass da jemand mag die Beatles und Bergsteigen und jemand anders mag auch die Beatles und Bergsteigen, dass das schon reicht, damit sich die zwei Richtigen finden, das persönlich bezweifle ich. Nach wie vor ist es die wirklich menschliche Interaktion, die es braucht, auch um sich gegenseitig zu finden und zu bewerten. Und ich denke, der wirkliche Kontakt, der entscheidet dann doch letztlich.
Und dieser hat bei Meli und Chris schlussendlich auch gepasst.
Ich hätte nie gedacht, dass es so dazu kommen würde, dass ich irgendwann mal mit jemandem zusammenziehe, den ich im Internet kennengelernt habe. Aber ich bin sehr froh, dass ich angefangen habe, dieses Spiel zu spielen und ihn darüber kennengelernt habe. Und ich habe damals deswegen auch ein Gedicht geschrieben, das diese Gefühle halt rüberbringt. Du rennst vor dem Leben fort, willst an einen anderen Ort. Du findest ihn in einer irrealen Welt, die dir jedoch auch nicht recht gefällt. Du hast dich in dieser Welt verloren und wärst beinahe in ihr erfroren. Du wurdest wie im richtigen Leben belogen und auch zahlreiche Male betrogen. Du bist vor Intrigen geflohen, hast Intrigen gefunden und von neuen Schmerzen deine zugefügten Wunden. Die Tränen flossen dir übers Gesicht, dein Leben war nicht im Gleichgewicht. Das Spiel gab dir den letzten Stoß und plötzlich waren deine Probleme unendlich groß. Du wusstest nicht mehr wohin, sahst in dem Ganzen keinen Sinn. Nur eines war nicht vergebens, du fandst die Liebe deines Lebens.
Die beiden haben also trotz Schwierigkeiten ihren Weg gemeistert und sind angekommen. Doch schon jetzt kann man klar sehen, wie das Internet unser soziales Leben immer mehr verändert. Der Ulmer Hirnforscher Manfred Spitzer sieht deshalb skeptisch in die Zukunft.
Also ich persönlich denke, dass wir hoffentlich bald besser mit den Risiken und Nebenwirkungen der digitalen Medien klarkommen, weil ich sonst eine Zukunft mit Menschen sehe, die weniger empathisch sind. Nochmal, das ist ja nachgewiesen, ein bisschen aggressiver sind und dann wird es mir sogar fast ein bisschen Angst. Denn in einer Welt mit solchen Menschen will ich eigentlich nicht leben, sondern ich will mit Menschen zusammenleben, die Empathie füreinander haben, die miteinander gern zusammen sind, was miteinander machen und nicht nur mit einem Abklatsch von einem Avatar zu tun haben und das auch noch toll finden.
Meli und Chris spielen zwar immer noch ab und zu mit ihren virtuellen Avataren im Königreich von Stronghold Kingdoms, doch ihr gemeinsames Leben findet mittlerweile in der Realität statt. Deshalb schauen sie auch gelassen nach vorne.
Wir sind glücklich und wollen bis unser Lebensende, glaube ich, zusammen sein.
Ja, wie gesagt, wir können uns eine Zukunft vorstellen und wir arbeiten jetzt darauf hin.
Mua. Was die Zukunft dann tatsächlich bringt, bleibt abzuwarten. Eins ist aber klar. WhatsApp, Twitter, Instagram, Facebook und Co. sind nicht mehr wegzudenken und beeinflussen unser Leben stark. Sowohl positiv als auch negativ. Aber letztlich ist auch jeder selbst seines Glückes Schmied.
Sie haben Post.
Susanne Materak mit ihrem Beitrag Gemeinsam einsam. Ja, und das war's auch jetzt schon wieder für heute. Ich hoffe, euch hat's gefallen und freue mich schon aufs nächste Mal. Schaut auch gerne mal auf Facebook oder online unter www.mikro-europa.de rein. Mein Name ist Anna van Aken und ich verabschiede mich jetzt. Bis bald. Ciao.